Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Herzlich willkommen zu Ausgabe 15. Mein Name ist Stefan Kuhlmann. Hallo. Osterpause ist vorbei. Wir sind wieder bereit über die 100 besten Filme aller Zeiten zu sprechen. Hallöchen, Herr Mayer.
Hallöchen, als stimmliche Begleitung für diese Ausgabe der 100 besten Filme aller Zeiten.
Na, aber dann räusper dich bitte nochmal. Danke sehr.
Ich sage immer, das ist unser seriöses Format. Im Logenplatz geht es dann auch mal mehr zur Sache.
Genau, du versuchst es immer wieder, ne? Ja. Zu sagen, das stimmt schon ein bisschen.
Stimmt
schon. Wir sind jetzt hier nicht bierernst, weil erstmal A, kein Bier da ist und B, man
und
ja auch nicht mal lächeln.
Ernst heißt.
Man darf auch wirklich mal ein bisschen lächeln ab und zu. Auf den Plätzen 77 und 76 hatten wir ja zuletzt zwei Komödien, Blues Brothers und täglich grüßt das Murmeltier. Die Jüngeren unter uns erinnern sich noch dran.
An Punxsutawney Phil.
Punxsutawney Phil. Und heute also die Plätze 75 und 74. Und die Filme kommen beide aus demselben Jahr. Aha. Und zwar aus dem Jahre 1997, das gerne mal bei Kritikern und Fans als, wir erheben uns, als das beste Kinojahr aller Zeiten bezeichnet wird.
Oh, das wusste ich doch nicht.
Warum ist das so? Nun, es gibt noch viele andere Kinojahre mit vielen tollen Filmen, aber 97 hat sich das irgendwie mal festgebissen, so als Schlagwort irgendwie so. Weißt du noch, das gilt als das beste Kinojahr aller Zeiten. Ich zähle mal auf.
Genau, wollte ich gerade sagen, sag mal ein paar Filme. Also nicht die beiden, die jetzt gleich kommen, aber die anderen.
Natürlich nicht.
Genau, ja. Denken Sie, ich bin dumm, Herr Mayer.
Nein. David Finchers The Game, Cameron Crowe's Jerry Maguire, Luc Besson's Das fünfte Element, Besser geht's nicht mit Jack Nicholson, der Männer-Striptease-Erfolg ganz oder gar nicht, Disney's Hercules, Roberto Beninis Das Leben ist schön, Robert Zemeckis Contact, Hayao Miyazakis Prinzessin Mononoke, Martin Scorseses 7 Jahre in Tibet, die Polizsatire Wag the Dog, die großartige Coming-out-Komödie In and Out und eben die beiden Filme, die heute hier gefeatured werden.
Und einer von denen war auch schon dabei, ja, Roberto Benigni.
Roberto Benigni, Das Leben ist der Schöne, haben wir auch schon gehabt.
Genau.
Also, die beiden Filme heute sind eben zufälligerweise aus demselben Jahr, 1997. Beide zeigen große Schauspielkunst, beide haben hervorragende Drehbücher und beide gelten bis heute, haha, deshalb sind sie dabei, als die besten Filme aller Zeiten. Aus vielen verschiedenen Gründen, die wir im Laufe dieser Sendung noch erarbeiten werden.
Gut, ich mag so Inhaltsverzeichnisse.
Toll, oder?
Ja, super.
Das ist schön. Alte Schule einfach.
Alte Schule.
Ihr lernt es, ihr lernt. Also, auf Platz 75, meine Damen und Herren, Curtis Hansons brillantes Crime-Thriller-Drama L.A. Confidential. Die Story? Die Polizisten Bud White, Edmund Exley und Jack Vincennes sind grundverschieden, wenn man das mal so an den Pressetext anlehnend sagen darf. Nach einer Massenschießerei in Los Angeles im Jahr 1953 sollen die zusammen den Fall aufklären und schnell finden sie auch die Täter. Aber nach der Verurteilung kommen da so die Zweifel. Bud White zum Beispiel, der forscht allein weiter, während Exley Vincennes überreden kann, mithilfe seiner Kontakte da neue Spuren zu verfolgen. Und bei ihren Ermittlungen stoßen die Männer auf eine sehr große Verschwörung. Also nochmal, Ladies and Gentlemen, this is L.A. Confidential.
Willkommen in L.A. Bei uns erfahren Sie es zuerst. Einer Stadt, die dem Rausch von Ruhm und Reichtum verfallen ist.
Das darf aber niemand wissen.
Polizei, keine Bewegung.
Von Macht und Vergnügen.
Und alles exklusiv in Hasch, Hasch.
Von Verbrechen und Korruption.
Die Polizei von L.A. duldet keine Officers, die glauben, die Gesetze gelten nicht für sie.
In der nicht so ist, wie es scheint.
Ich höre jede Menge Gerüchte, weißt du? Hochglanzpornos, Nutten, die aussehen wie Filmstars.
Der Zweck heiligt die Mittel.
Officer White, ich habe mich gefragt, wann Sie wieder an meine Tür klopfen.
Und jeder ist erpressbar.
Wieso trifft sie sich mit Bud White?
Wieso treffen sich Männer und Frauen normalerweise?
Keine Bewegung!
Und manche Geheimnisse.
Es ist nicht so, wie Sie denken.
Wie ist es dann?
sind tödlich.
Ihnen sieht man die Schuld schon von Weitem an.
Gegen Sie bin ich ein Heiliger.
Jagen Sie zur Abwechslung mal Verbrecher statt Bullen.
Die Polizei braucht clevere Männer wie Exley. Und Männer, die zupacken.
Wie Sie.
Sie haben Angst vor Bart, weil Sie nicht seine Sprache sprechen.
Dies ist die Stadt der Engel.
Und ja, die Stadt der Engel.
Und? Schon mal gesehen?
Ja, doch, klar. Hab ich schon
ja,
mal
doch.
Ja, ja, ich habe vorhin ein bisschen auf dem Schlauch gestanden.
Ja,
Kim Basinger war da, glaube ich, auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit angekommen.
Ja, oh, toll.
In diesem Film.
Ja.
Und natürlich, diese Besetzung ist diamantös.
Ja, gehen wir gleich nochmal in die Details, wer da so alles dabei sein tut. Es ist schon krass. Also ich habe den das erste Mal damals in Melbourne gesehen, als ich in Australien war. Das Problem war, ich war da mit einem meiner besten Freunde auf dieser verrückten Welt, Joel Gladman, an dem Tag leider auf einem Pubcrawl.
Das heißt, also ihr wart völlig besoffen im Kino.
Ja, also nüchtern waren wir nicht. Und also ich musste den Film auch noch ein paar Mal sehen danach, weil, aber ich werde es nie vergessen. Wir haben dann irgendwann gesagt, sag mal, wollen wir ins Kino gehen? Also soll ins Kino gehen.
Nach 34 Foster-Bier.
Nee, Klammer auf. Ein Australier, der was auf sich hält, trinkt kein Fosters.
Okay.
Ja, das ist für die Touris. Hab ich so gelernt.
Was trinkt
man
dann?
Ich möchte keinen Menschen, die Fosters gerne trinken. Ach, 4X oder VB oder Crown Lager oder was ist
das? Ich merke schon, ihr habt einiges getrunken.
Was sonst noch so gibt. Nein, das war aber damals so, dass ich tatsächlich, ich gehe das erstmal ins Pub, ne, in Australien und denke halt so, ja, jetzt bestelle ich mal Bier, ne? Und will irgendwie Fosters holen. Und mein Kumpel Joe sagt so, Alter, auf gar keinen Fall Fosters holen, Alter. Das ist nur für die Touris. Das trinken wir nicht. Das verschicken wir in alle Welt, aber wir selber saufen es nicht.
Okay.
Fand ich interessant. Kurzer Ausflug nach Australien. Aber da habe ich es zum ersten Mal gesehen und das werde ich halt tatsächlich, wir waren jetzt wirklich nicht strotzevoll, aber wir waren halt nicht nüchtern, wir waren wirklich angetrunken und es war auch nicht, das war ja am Nachmittag, also wir sind nicht abends in den Film reingegangen. Und danach ging es halt weiter. Aber ich muss ihn danach nochmal sehen. Der Film basiert teilweise auf wahren Begebenheiten. Die sogenannte Heiligabend-Razzia, die hat wirklich stattgefunden, die in dem Film vorkommt. Und Hollywood-Star Lana Turner, die war damals mal tatsächlich mit einem stadtbekannten Mafioso zusammen und darauf basiert es halt, also so Teile dieser Story. Die Hauptrollen, Bart White und Edmund Exley, wurden absichtlich mit relativ unbekannten Schauspielern zu der Zeit besetzt, nämlich mit dem wirklich jungen Russell Crowe. Das war dann wirklich eine seiner wirklich Durchbruchsrollen. Also vorher hat er noch Romper Stomper gemacht.
Er sieht auch voll komisch aus in dem Film, mit so ganz kurzen Haaren und so.
Einfach ganz jung. Der war wirklich gerade erst dabei, ein Star zu werden. Und Guy Pearce als Exley. Und danach waren die natürlich beide mehr als gefragt. Und Guy Pearce ist natürlich jetzt auch ein großer Star. Der hat halt, was hat er gemacht hier? Hier Priscilla, Queen of the Desert.
Spielt immer die Bösen auch, ne?
Oft. Da ist es ja, naja, ist ja wichtig, ne? Zu sehen, dass halt, sind die Bösen wirklich die Bösen, sind die Guten wirklich die Guten und so weiter, Korruption und so. Die Nebenrollen mussten dann aber mit mehr oder weniger großen Stars besetzt werden, um diesem Film dann halt so ein paar Zugpferde zu geben. Unter anderem Danny DeVito ist ja dabei als schmieriger Journalist und ein Mann namens Kevin Spacey.
Auch super.
Ist auch mit dabei.
Ja.
Ist auch mit dabei. Ach ja, damals, als es noch okay war, ein Fan von Kevin Spacey zu sein.
Ich bin's immer noch.
Ja, von seinen Rollen, die er gespielt hat, auf jeden Fall. Kim Basinger finde ich gut. Kim Basinger, die wurde sogar für ihre Nebenrolle mit dem Oscar ausgezeichnet für ganze 15 Minuten Screentime. Mhm. Die spielt da dieses Hochglanz-Prostituierten Damenmodell. Damenmodell.
Escort-Lady.
Escort-Lady, habe ich ein bisschen verwurschtelt. Nee, wirklich ganz toll. Interessanterweise war sie damals älter als ihre Liebhaber im Film. Das hat aber wegen der wirklich der Chemie halt viel, viel besser funktioniert. Also sie war 14 Jahre älter als Guy Pearce damals und 11 Jahre älter als Russell Crowe. Witzig ist, der spätere Mentalisto, Simon Baker, der hat in dem Film eine seiner ersten Auftritte überhaupt gehabt, auch als Toyboy. Als Matt ist er mit dabei, Simon Baker, den ich Jahre später treffen durfte und der mir dann erzählt hat, halt wirklich, er musste sich die ganze Zeit irgendwie selber irgendwie immer in den Arsch kneifen, so nach dem Motto, so, bin ich wirklich hier? Passiert es hier wirklich?
Ja, das glaube ich wirklich, wenn du so los? Eine erste große Hollywood-Rolle
halt
hast.
So ein Ding, weißt du, mit Kevin Spacey und halt diesen anderen, so Danny DeVito und sowas, der ja ein großer Star, der kleine Danny DeVito. James Ellroy, der Autor der 500 Seiten Romanvorlage.
Wow.
Der hatte interessanterweise die Rechte an dem Buch noch vor Veröffentlichung verkauft. Also weil irgendwie die Leute das mitbekommen haben, dass er halt diese, hat ja viele Bestseller geschrieben schon, und bevor dieses Ding rauskam, hat er schon die Rechte verkauft, weil er gedacht hat, so,
das wird keiner verfilmen,
das ist viel zu krass. Er dachte, das ist viel zu lang, episch, alles verschachtelt. Dass man da jemals einen vernünftigen Film draus machen könnte, hat er gesagt, das klappt eh nicht. Also hat das für wenig, wie viel genau ist gar nicht bekannt, aber man weiß halt viel, viel zu wenig. Weil der Film ja dann doch recht erfolgreich war, also kommen wir gleich noch zu. Letztendlich hatte Drehbuchautor Brian Helgeland die geniale und eigentlich wirklich auch simple Idee, einfach alle Szenen, in denen keiner der Hauptcharaktere vorkam, gnadenlos einfach rauszustreichen.
Mhm. Und schon hast du die Länge eines Drehbuchs.
Genau. 2 Jahre wurde an dem Drehbuch letztendlich auch gefeilt. Und James Ellroy soll das Skript trotz der Änderung wirklich auch sehr gemocht haben. Und er war beeindruckt, ne, dass sie es geschafft haben, trotz allem seine Charaktere intakt zu lassen. Mhm. Dass sie einfach gesagt haben, wir konzentrieren uns wirklich nur auf diese Hauptcharaktere, auf diese 3 Polizisten und lassen alles andere dann immer weg.
Das können die Amis halt, ne? Drehbücher schreiben und Geschichten erzählen, das sind sie uns wirklich weit voraus, denke ich immer wieder. Auch bei den so kurzen neuen Serien, die rauskommen, Beispiel gerade Bull gesehen, die schaffen es wirklich in 40 Minuten eine Top-Story zu erzählen.
Ja, wir haben auch gute Drehbuchautoren, sehr viele sogar, aber tatsächlich fällt einem das da immer mehr auf, ne, wenn die halt irgendwelche Mammutwerke sich da irgendwie aneignen und das schaffen, eben halt einen 500-Seiten-Roman eben in diese Story zu packen. Der Film ist ja jetzt auch keine 80 Minuten lang, der geht auch über 2 Stunden, aber trotzdem. Obwohl die Produzenten der Meinung waren, dass in Cannes eine so große Hollywood-Produktion nicht gern gesehen wäre, ne, dass sie halt sagen, so, oh, was sollen wir hier damit so eine Hollywood-Schinken?
Wollen die uns anpissen, die Amerikaner?
Hat Curtis Hanson, der Regisseur, den Film heimlich eingereicht.
Das geht?
Naja, hat er gemacht. Also damals ging es. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch gehen würde. und da gab es tatsächlich dann letztendlich sehr erfolgreiche Screenings, angeblich auch Standing Ovations. Und die Kritiker haben den Film halt da dann auch schon mit Lob überschüttet, beziehungsweise mit Lob belohnt. Gekostet hat das Filmchen nur...
Wir raten?
Ja, komm.
35 Millionen.
Da leck mich doch.
Habe ich es getroffen?
Ja, 35 Millionen.
Geil.
Das hast du so gelesen.
Nein, habe ich nicht. Ich schwöre.
Ich habe kurz überlegt. Super. Dafür darfst du dann ausgeben.
Gut.
35 Millionen Dollar, das lag vor allem daran, dass viele der Locations im Film tatsächlich damals, Ende der 90er, als gedreht wurde, die sahen noch genauso aus wie in den 50ern, also mehr oder weniger. Also da musste nicht viel an Sets gebaut werden. Die konnten einfach quasi hinfahren. Mhm. Guck mal da, die Ecke, da ist das passiert und so, weil das Haus noch genauso aussieht von außen, und haben dadurch halt Geld gespart, was eben sonst für Sets ausgegeben worden wäre. Mhm. Und dadurch haben sie die von dir richtig erratenen nur 35 Millionen ausgeben müssen, weil normalerweise war so ein Budget auch angesetzt so für 50, 60 Millionen.
Na gut, ich habe euch auch gelernt in den letzten Folgen, dass die Filme in den 90ern alle nicht so teuer waren wie die in den 2000ern oder später. Die wurden alle immer teurer das dann.
Ne? Ist immer schlimmer geworden. Ja. Der Film wurde für 9 Oscars nominiert. Unter anderem Schnitt, Musik, Kamera, beste Regie und bester Film. Gewonnen haben sie
7.
Nur 2.
Oh, fuck.
Eben für Basinger. Die hat den Oscar gekriegt und für das Beste, und da haben wir es, ne, wie wir gerade gesagt haben, für das beste adaptierte Drehbuch.
Okay.
Haben sie den Oscar gekriegt. Sie waren für 9 nominiert. Bei allen anderen Kategorien haben sie gegen so einen kleinen Low-Budget-Arthouse-Film namens Titanic verloren. Gemeinerweise in diesem Jahr.
Achso, nochmal dieses Kinojahr. Hattest du Titanic vorhin auf der Liste?
Aus diesem Jahr vorher? Der kam ein Jahr später raus.
Ja, okay, dann. Alles klar.
Der kam ein Jahr später raus.
Wie das halt immer ist mit den Oscars, weil die auf der Jahreskippe immer sind.
Ja, ja, genau. Beziehungsweise Ende, der ist ja auch 97 rausgekommen. Das stimmt, der ist ja auch Ende 97 rausgekommen.
Irre.
Ich hab, irres Kinojahr. Ja, genau, ja klar. Wie gesagt, sie ist ein krasses Kinojahr. Das ist das größte Kinojahr. Ja, und ich weiß auch noch, dass bei der Oscarverleihung damals Billy Crystal hat ja moderiert und hat auch immer diesen Song gehabt. Am Anfang in dieser Eröffnungsnummer, wo alle alle nominierten Filme halt in so einen Song reingepackt hat. Und da weiß ich noch genau, wie er gesungen hat. LA Confidential, you could be the iceberg tonight.
Ah, okay.
Dass halt LA Confidential halt hätte es schaffen können, halt zu gewinnen gegen Titanic, aber die waren dann doch zu übermächtig. Also 35 Millionen Dollar Budget.
Eingespielt?
Einspielergebnis, was meinst du 1997?
Das ist dann jetzt auch nicht so wie bei den Filmen, die später kamen, wo man dann sagt 300 Millionen. Nein, das waren dann 110 Millionen.
126.
Ich bin echt gut.
Wirklich, nicht schlecht. Also 35 Millionen Dollar gekostet, 126 Millionen damals eingespielt, 1997. Das wären heute so gut 207 Millionen. Also auf jeden Fall ein gutes, mehr als moderates Ergebnis. Ja. Also da ist das Geld wieder reingekommen. unser Platz 75.
Sehr gut.
Curtis Hansons wirklich, also ich kann ihn nur wirklich wärmstens empfehlen, nochmal zu gucken oder überhaupt mal zu gucken. Hervorragender Crime-Thriller bei den 100 besten Filmen aller Zeiten auf Platz 75, L.A. Confidential.
Wir bleiben im Jahr 1997.
Gut aufgepasst. Und damit kommen wir ja zum nächsten Film, zum nächsten Platzierten, zum nächsten Film aus diesem legendären Filmjahr. Ein Film, der seine zwei blutjungen Drehbuchautoren zu absoluten Megastars gemacht hat und ihnen und einem ihrer Nebendarsteller Oscar-Ruhm beschert hat. Auf Platz 74 bei 100 BFATS.
Stimmt, du hast recht, die haben ja das Drehbuch geschrieben. Mhm. Good Will Hunting.
Genau, Gus Van Sant's Good Will Hunting, Minnie Driver, Casey Affleck, Stellan Skarsgård, der unvergessene Robin Williams und Matt Damon und Ben Affleck. Wir erinnern uns, die Story des 20-jährigen Will Hunting, der mit seinen Kumpels da im Arbeiterviertel von Boston vor sich hinlebt und als Reinigungskraft an der Uni seinen Lebensunterhalt verdient. Will ist schlau, sehr schlau, aber durch das Leben auf der Straße ist er dann auch eher verroht, sagen wir mal. Und als er nach einer Prügelei mal wieder vor Gericht landet, wird ihm da ein Deal angeboten. Wenn er sich einer Therapie unterzieht, soll er eine faire Chance an der Universität erhalten. Ladies and Gentlemen, this is Good Will Hunting.
Lass mich dir eine Frage stellen. Hast du ein fotografisches Gedächtnis?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich erinnere mich einfach.
Lernen Sie Will Hunting kennen. In Südboston ist er bereits eine Legende.
Tätlichkeiten, Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Alles wurde fallen gelassen. Aber wer einen Polizeibeamten schlägt, kommt ins Gefängnis.
Ich habe mit dem Richter gesprochen. Er hat zugestimmt, Sie freizulassen.
Wirklich?
Sie müssen sich mit mir und einem Therapeuten wöchentlich zusammensetzen. Dieser Wunderknabe ist einmalig. So einer wie er ist mir noch nie begegnet.
Doch dann.
Ich suche jemanden, der mit dem Jungen klarkommt.
Wie mich. Zum ersten Mal in seinem Leben.
Mit dem Jungen ist es wie beim Pokerspiel. Jede Schwäche des anderen nutzt er gnadenlos aus.
Trifft Will Hunting auf seinesgleichen.
Haben Sie das gemalt?
Ja, es ist von mir.
Sehr interessant. Sie scheinen mitten in einem Sturm zu sein und die Wellen schlagen über Ihrem kleinen Boot zusammen. Vielleicht wurden Sie nur Psychologe, um diesen Sturm zu überleben?
Sie haben mich durchschaut.
Oder Sie haben bloß die falsche Frau.
Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sagen.
Super. Einfach gut.
In der ersten Drehbuchfassung, da ging es um zwei schlaue Kids, die Regierung, die CIA austricksen. Das war so die erste Idee, die gehabt haben, die Herren Affleck und Matt Damon. Wann hast du den Film letztes Mal gesehen?
Das letzte Mal, das ist schon lange her, aber muss man mal wieder gucken, weil das ist nach wie vor ein tolles Ding. Und ich finde das auch wirklich erstaunlich, dass die beiden, da waren sie noch echt jung, so ein gutes Drehbuch geschrieben haben.
Das war ihr erstes großes Ding. Also wie gesagt, in der ersten Fassung ging es halt so, ne, smarte Kids tricksen die CIA aus. Die Filmfirma Castle Rock hat sich dann die Ursprungsrechte an der Story gekauft. Und der Chef von Castle Rock war damals Harry und Sally-Regisseur Rob Reiner. Und der hat den beiden Jungs geraten, die müssen sich mal entscheiden, ist es eine CIA-Komödie oder soll es ein Charakterdrama über einen zu schlauen Kerl und seinen Therapeuten werden? Also der hat denen gesagt, entscheidet euch mal.
Ja. Gut so.
Weil die beiden das Drehbuch dann auch immer wieder und immer wieder überarbeitet haben und die wirklich auch gedacht haben, irgendwie das Studio, die halten die irgendwie nur hin, ne? Weil die immer gesagt haben, mach mal nochmal anders. Haben die irgendwann gedacht, die werden verarscht und dass das auch gar keiner liest mehr irgendwie. Und dann haben Damon und Affleck so eine minutenlange homosexuelle Liebesszene eingebaut, reingeschrieben. Und zwar zwischen Will und seinem Therapeuten, der von Robin Williams gespielt wird. Und da kam kein Sterbenswort vom Studio. Also angeblich dachten die, das wäre eine gute Idee.
Oh.
Also angeblich. Ich glaube immer noch, dass die das nicht gelesen haben. Castle Rock sind aber nie zufrieden gewesen mit dem Drehbuch, also mit dem Skript. Und die fanden dann auch noch, dass die beiden das selber auch noch drehen wollten. Die wollten auch noch Regie führen, Ben Affleck und Matt Damon. Das fanden sie völlig lächerlich, haben gesagt, auf gar keinen Fall. Und letztendlich hat dann Ben Affleck seinen Kumpel Kevin Smith eingeschaltet, ne, den Regisseur von Clerks und so weiter, mit dem man zusammengearbeitet hat. Und der hat sich das Drehbuch geschnappt. Und hat es gelesen dann und hat halt selber erstmal abgelehnt. Der meinte, holt euch mal einen, der das schön macht. Holt euch mal einen guten Regisseur. Also
das Drehbuch in der Fassung.
In der Fassung. Die sollen sich einen guten Regisseur holen, nicht ihn. Mhm. Und ist dann zum Miramax gegangen. Also Miramax, ne? Und die haben sofort zugeschlagen. Und der erste Regisseur, wirklich, der dann mehrere Monate an dem Projekt gearbeitet hat, war Mel Gibson.
Ach echt?
Mel Gibson war der erste Regisseur, der halt wirklich dran gewerkelt hat. Das hat sich aber hingezogen. Der war dann eher so ein bisschen lustlos dran. Er fand das Drehbuch gut, aber es war halt jetzt nicht ein Projekt, was er gefunden hat, sondern was ihm an ihn herangetragen wurde. Deshalb war er so ein bisschen, ne, so halbherzig dabei und es war auch zu langsam. Und Matt Damon hat dann irgendwann bei Mel Gibson angerufen sozusagen und hat höflich nachgefragt, sag mal jetzt mal ganz ehrlich, möchtest du das nicht vielleicht jemandem geben, einem anderen Regisseur, der da richtig Bock drauf hat? Mhm. Und Mel Gibson tatsächlich hat gesagt, ey, ganz offen und ehrlich, wirklich, ja, hab da recht, ich bin nicht da richtig dabei und ich gebe das ab.
Und wer war das dann?
Letztendlich wurde es dann eben Gus Van Sant angeboten. Und der hatte vorher so eher so kleinere Arthouse-Filme gemacht, wie zum Beispiel To Die For mit wie heißt der, Nicole Kidman? Oder My Own Private Idaho, mhm, mit Keanu Reeves und River Phoenix. Und Van Sant, der mochte das Drehbuch wirklich sehr und hat dann auch losgelegt. Und zwar so richtig losgelegt. Im Trailer haben wir es ja gerade gehört, beziehungsweise gesehen, da gibt es ja dieses kleine Bild, ne, von diesem Boot in der Praxis von Robin Williams. Mhm. Und dieses Bild hat tatsächlich Dings selber gemalt.
Matt Damon?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nee, der Van Sant.
Ach so.
Das hat er selber gemalt, weil er auch ist ein Künstler, ein Künstlermann. Dann im Film gibt es die Kneipe L Street Tavern. Die kommt ja öfter im Film vor, da lernt er zum Beispiel Minnie Driver kennen und so, dass sie sich fast prügeln und so weiter, ne? Und da gibt es halt ein paar Szenen. Und die hat Robin Williams ausgesucht, die Kneipe.
Okay.
Der hat quasi eine Stadtrundfahrt, eine Stadttour mit Matt Damon und Ben Affleck gemacht, die ja, ne, aus der Ecke kamen sozusagen. Die haben ihm die Stadt gezeigt, unter anderem diese L Street Tavern. Sind sie da reingegangen und meinte, hier, guck mal, das ist so eine typische Bostoner Kneipe, sind sie drin? Und die besoffenen Stammgäste haben den Robin Williams die ganze Zeit verarscht. Und so, du großer Star, was willst du hier? Wir hauen dir die Fresse. Und apropos in die Fresse, den Ben Affleck wollten sie die ganze Zeit vermöbeln, weil der die irgendwie genervt hat. So nach dem Motto so, tu mal nicht so hier Hollywood-mäßig und so, wir hauen dir aufs Maul. Das fand der Robin Williams so gut, lustig, ja, dass er gesagt hat, wir müssen in dieser Kneipe drehen. Interessanterweise hat Robin Williams gar keine Szene in der Kneipe.
Okay.
Aber er hat gesagt, der Laden muss gezeigt werden.
Ich war ja ein Jahr in den USA, unter anderem auch in Boston. Und ich muss sagen, das hat auch sehr englische Züge, Boston. Ne?
Ja.
Ist auch wunderschön, wunderschöne Stadt. Also wirklich mal hinfahren, an der Ostküste, wirklich sehenswert. Und naja, die Menschen sind halt auch so wie in einem englischen Pub unterwegs. Das ist schon echt gut.
Es gab weiterhin viele Drehbuchversionen. Also die haben immer ständig dran geackert. In einer Version wurde Affleck dann auf dem Bau zerquetscht. Also Gus Van Sant hat sich diese Idee und hat dann zu den beiden gesagt, schreibt es mal um, der muss sterben, der muss brutal zerquetscht werden, wir brauchen sowas. Und dann haben die das geschrieben, hat er die Sequenz gelesen und dann meint er so, blöde Idee. war dann doch eine blöde Idee. In der anderen Version sollte auch Matt Damon sterben und der sollte totgeprügelt werden. Also die hatten so richtig, richtig lustige Ideen.
Richtig, ja.
Aber es war halt so, wir haben sie gedacht, ja krass, wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Aufsehen erregen. Aber ist ja dann ein bisschen anders gekommen, kommen wir gleich noch dazu. Am ersten Drehtag mussten Affleck und Damon vor Freude weinen.
Weil es endlich geklappt hat.
Weil es endlich losging. Und die erste Szene, die gedreht wurde, war eine mit Stellan Skarsgård als dieser Lehrer und Robin Williams. Und die beiden konnten einfach nicht fassen, was hier abgeht. Das Drehbuch, an dem wir so geackert haben. Wow, guck mal, da ist Robin Williams und Stellan Skarsgård. Wie geil ist das denn? Und das haben sie auch schon ein paar Mal in Talkshows erzählt, also in Interviews gesagt, dass es stimmt, dass sie halt einfach da gestanden haben und überwältigt waren von der ganzen
Sache. Man kennt das ja selber auch, wenn man eine Idee hat und die immer weiter verfolgt und dann umsetzt und dann wird sie ja irgendwann Realität. Das ist schon was Geiles.
Skylar, gespielt von Minnie Driver in dem Film, ne, das ist das Mädchen, was er kennenlernt da, ne, die schlaue, hübsche Dame. Skylar war tatsächlich Matt Damons Freundin.
Hab ich auch mal gehört.
Und nach der ist diese Rolle benannt. Und diese Skylar, interessanterweise, hat Matt Damon verlassen wegen Lars Ulrich. Dem Drummer von Metallica.
Das ist ja geil.
Das ist alles absurd.
Ja, wie das immer dann zusammenhängt.
Und während der Dreharbeiten waren bzw. wurden Matt Damon und Minnie Driver tatsächlich auch ein Paar und waren nicht lange zusammen. Und sind wohl auch nicht Freunde geblieben, halt irgendwie haben sich richtig auseinandergefetzt. Also,
kurz und heftig.
Minnie Driver hat noch ein paar Mal gesagt hinterher, so, da war sie.
Das ist Arschloch.
Nee, ist sie traurig drüber, weil okay. Irgendwie hätte sie sich gewünscht, dass es irgendwie besser.
Aber die Minnie Driver war auch so ein Star in diesen End-90ern und dann war sie wieder weg vom Fenster. Ne? Das ist irgendwie schade, die war eigentlich toll.
Was ist denn mit der heute?
Frag ich mich, also müssen wir mal echt googeln.
Ich hoffe, die lebt noch.
Ja,
der hat so einen anderen tollen Film gemacht mit David Duchovny, hier dieses Zurück zu dir. Hast du den gesehen?
Mhm, fand ich auch sehr gut.
Wäre ein Spoiler jetzt zu sagen, sie kriegt das Herz von David Duchovnys toter jetzt. Frau. und das Ende, wer sich noch erinnert, Minnie Driver.
Good Will Hunting sprechen wir wieder weiter.
Jetzt sind wir wieder bei Good Will Hunting. Am Ende haut der Minnie Drivers Charakter, also Skyler, haut ja ab aus Boston und Matt Damon folgt ihr. Das war auch mal ganz anders geplant. Der Kultregisseur Terrence Malick hat sich das ausgedacht. Terrence Malick, ne, Tree of Life und so weiter, Badlands.
Dein großer Star.
Mein großer Star-Regisseur. Zu dem Zeitpunkt war der übrigens noch Jahre davon entfernt, überhaupt mal wieder einen Film zu drehen. Ja, der nächste Film, den er gemacht hat, war dann, glaube ich, 99 oder 98, war dann Der schmale Grat. Mhm. Und Malick war ein Freund von Afflecks Familie. Also die kannten ihn über irgendwie zwei Ecken. Und die Jungs, die haben sich mit dem zum Essen getroffen. Und da kam ihm diese Idee zustande und Damon und Affleck, die waren halt von begeistert, weil er gesagt hat, ja, euer Drehbuch ist ganz schön, aber das Ende, das sagt einfach mal Big Fat Donkey Balls. Ich nehme an, er hat es anders gesagt.
Ja, oder so ähnlich.
Und hat ihnen halt geraten, dass eben sie sollte gehen, dass er halt noch einen anderen Grund hat, also nicht einfach so auszubrechen aus seinem Leben, sondern halt ihr hinterher zu fahren. Und das haben sie dann auch gemacht. Mhm. So, jetzt wird's hart. Also für mich jedenfalls, weil ich großer Robin Williams-Fan bin.
Wer ist das nicht?
Es gibt schon Leute, die ihn blöd fanden.
Nee, also
kann man nicht. Auf diesem Planeten
gibt
es bestimmt zwei. Nein, also Robin Williams spielt den Therapeuten Sean McGuire. Einfach grandioser Schauspieler in einer, auch muss man einfach sagen, grandiosen Rolle. Unvergessen die berühmte Szene im Park, die werden wir uns gleich anhören. Will und sein Therapeut Sean auf der Parkbank. Es ist einfach großes Kino. Diese Parkbank, auf der die Szene spielt, ist inzwischen eine Gedächtnisstätte geworden. Die steht im Boston Public Garden, wenn man mal wieder reisen darf und zufällig da ist.
Für ihn eine Gedächtnisstätte.
Für Robin Williams eine Gedächtnisstätte. In der Szene sieht man wenig Leute. Also auf der anderen Seite von diesem kleinen Gewässer, da sieht man so ein paar Leute rumlaufen und so, dass da ganz wenig Leute sind. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, Robin Williams und Matt Damon sitzen da alleine und unterhalten sich. Ist aber gar nicht so. Robin Williams war ja ein Megastar. Und da waren wohl Tausende von Schaulustige hinter der Kamera, also um die Dreharbeiten herum und haben diese Szene beobachtet, die berühmte Bankszene, Parkbankszene. Da hören wir jetzt mal rein.
Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast, über mein Aquarell. Die halbe Nacht habe ich darüber nachgedacht, bis mir was klar wurde. Dann fiel ich in einen tiefen, friedlichen Schlaf und habe seitdem nicht mehr an dich gedacht. Weißt du, was mir klar wurde?
Nein.
Du bist nur ein Kind. Du hast nicht die blasseste Ahnung, wovon du eigentlich redest.
Oh, vielen Dank.
Schon gut. Bist du schon mal aus Boston rausgekommen?
Nein.
Fragen zur Kunst würdest du mit einem Vortrag über alle Bücher zu diesem Thema beantworten. Michelangelo. Du wirst alles wissen. Sein Lebenswerk kennst du. Seine Ansichten. Sein Verhältnis zum Papst, seine sexuellen Neigungen, einfach alles. Aber ich wette, du kannst mir nicht sagen, wonach es in der Sixtinischen Kapelle riecht. Du bist nie da gewesen und hast diese wunderbare Decke gesehen. Dort oben. Bei Fragen über Frauen hältst du bestimmt einen Vortrag darüber, wie sie sein müssten. Vielleicht hast du auch schon ein oder zwei im Bett gehabt. Du kannst mir nicht sagen, wie es ist, neben einer Frau aufzuwachen und sich glücklich zu fühlen. Du bist cool drauf. Und wenn ich dich auf den Krieg ansprechen würde, kämst du mir wahrscheinlich mit Shakespeare. Noch einmal stürmt, noch einmal Freunde. Du hast aber keine Freunde. Du hast noch nie den Kopf eines Freundes gehalten und musstest mit ansehen, wie er dich mit den Augen anfleht, während er stirbt. Wenn es um die Liebe geht, zitierst du wahrscheinlich ein Sonett. Hast dich aber beim Anblick einer Frau noch nie wehrlos gefühlt.
Geht rein, ne?
Muss man auch mal sagen, Per Augustinski, ne?
Der synchronisiert
halt einfach auch.
Ja, voll erwischt. Gnadenlos ist auch gut.
Gnadenlos.
Nee, echt, also der nimmt sich auch die Zeit, der Film, ne? Also gerade so eine Szene auch auf der Parkbank, das ist in anderen Filmen so zack, zack, zack.
Die Szene mit der Geschichte über Sean's verstorbene, furzende Frau, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, sie unterhalten sich dann irgendwann drüber so, dass, und da erzählt Robin Williams diese Geschichte, ja, sie hat gefurzt und manchmal ist sie von den eigenen Furzen wach geworden. Das war komplett improvisiert zum Beispiel. Auch da hat Robin Williams halt wirklich einfach losgelegt, wie er das wirklich oft getan hat. Und Matt Damons Lachen ist komplett echt. Also die Szene ist auch genauso im Film geblieben. Ne? Also das Witzige ist, wenn man genau hinsieht jetzt nochmal, wenn du beim nächsten Mal den Film guckst, merkst du auch, wie die Kamera leicht wackelt. Weil der Kameramann auch lachen musste. Das Budget waren $10 Millionen. $10 Millionen, mehr hat es nicht gekostet. Also gut, klar, für Affleck und Dings und für Miramax war das damals natürlich auch, hätte auch alles schief
gehen können. Was rauskommt, ne?
Hätte auch alles schief gehen können. $10 Millionen gekostet, weltweites Einspielergebnis?
90.
226 Millionen hat er eingespielt. Das wären heutzutage inflationsbereinigt 370 Millionen.
Wahnsinn, das ist ja ein weltweiter
Mega-Erfolg. Ja, Mega-Erfolg. Und der erfolgreichste Gus Van Sant-Film überhaupt, muss man einfach sagen. So, jetzt haben wir es schon ein paar Mal gesagt. Oscars gab es eben für Matt Damon und Ben Affleck für das beste Drehbuch. Und bei dem ja so viele Leute geholfen haben. Also, da haben sie wirklich.
Eine schwere Geburt sozusagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes eine schwere Geburt. Und eben halt dann auch der Oscar für Robin Williams, der dann auch selbstverständlich eine der besten Dankesreden der Academy-Geschichte abgeliefert hat. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Da hören wir jetzt auch nochmal ran.
Oh man! This might be the one time I'm speechless. Oh, thank you so much. For this incredible honor. Thank you for putting me in a category with these four extraordinary men. Thank you, Ben and Matt. I still want to see some ID. Thank you, Gus Van Sant, for being so subtle you're almost subliminal. I want to thank the cast and crew, especially the people of South Boston. You're a can of corn. You're the best. I want to thank the Mishpucha Weinstein. Mazel tov. And I want to thank Marcia for being the woman who lights my soul on fire every morning. God bless you. And most of all, I want to thank my father up there, the man who, when I said I wanted to be an actor, he said, wonderful, just have a backup profession like welding. Thank you. God bless you.
Ach, klasse. Super. Und weißt du, was krass ist? Müssen wir ein bisschen zusammenreißen. Sein Kumpel Billy Crystal umarmt ihn da halt auch ganz doll. Die sind ja beide mächtig dicke Freunde gewesen. Wirklich seit vielen, vielen Jahren große Freunde. Und zu sehen, wie Billy Crystal daneben stand und seinem Kumpel halt applaudiert, dass der halt den Oscar völlig verdient für diese Rolle bekommen hat, das ist einfach krass. Das hat mich ganz schön zerstört, als Robin Williams gestorben ist. Das war wirklich schlimm. Und was wirklich interessant, ich weiß jetzt nicht den Stand der Dinge unserer Freunde, Fans und Hörer, Abonnenten, wie auch immer wir uns nennen wollen. Aber es gibt halt immer noch Leute, die denken, der hat einfach nur Selbstmord gemacht, weil er irgendwie eine Depression hatte. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er war schwer krank. Es gibt inzwischen viele Dokumentationen. Es gibt auch einen tollen Film über sein Leben, den ich nur empfehlen kann. Der hatte eine wirklich schlimme, schwere Krankheit und die ihn unter anderem eben in Anführungszeichen dazu getrieben hat. Das war nicht einfach so, wie viele gesagt haben, Mensch, der reißt sich zusammen, Mann, hast du mal einen schlechten Tag.
Er war schwer krank und depressiv.
Genau.
Und hat dann entschieden,
wirklich, er hat eine, ich weiß nicht mehr die genaue Bezeichnung, möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das war eine Nervenkrankheit auch und so. Und ich glaube, auch so eine Art Parkinson und so, beziehungsweise
also Jackpot.
Ja, Alzheimer und was, sag jetzt wahrscheinlich die falschen Worte, aber er war schwer krank, schwerst krank. Also es war nicht, auch nicht, dass eine Depression keine schwere Krankheit ist, um Himmels Willen.
Ist auch eine schwere Krankheit.
Eben, genau. Top, aber ja. Das war, also der hat wirklich das schlimm. Großer Verlust.
Es gab Gründe, meinst du?
Großer Verlust für die Comedy-Welt, großer Verlust für die Filmwelt, großer Verlust für die Menschheit einfach, dass dieser Mann viel zu früh von uns gegangen ist. Unser Platz 74. Gus Van Sant's Good Will Hunting.
Toll.
Ja, siehst du, zack.
1997, das große Filmjahr.
Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe.
Noch eine Sache, die witzig war. Als er in der Dankesrede sagte, er noch an die Weinstein...
Harvey Weinstein, ja. Genau. 97, Mann. Das
hat
war,
er da mitfinanziert bei dem Film?
Ja, na klar, war ja seine Firma.
Achso, das ist ein Miramax.
Miramax, ja genau. Das war seine Firma. Ja, Dank an die Mischpoke Weinstein, Mazel Tov. Ja, eine andere Zeit. Also... Die 100 besten Filme aller Zeiten, zusammengestellt aus Top-Listen von IMDb, Rotten Tomatoes, Cinema, Empire Online, Box Office, Mojo und so weiter. Die Liste, die immer wieder dafür sorgt, dass Mensch sagt, ach ja, den habe ich lange nicht gesehen, wird mal wieder Zeit. Oder auch sagt, den fand ich schon immer kacke. Vielen Dank, Herr Mayer.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Ausgabe werden wir mal wieder Damenbesuch haben. Jawohl, es werden mal wieder Filmpatinnen zugegen sein. Und dabei wird es um einen Film gehen, der ganz viel mit Afrika zu tun hat und ein bisschen mit Shakespeare.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.